My name is Marina Walker Guevara, and I am the Deputy Director of the International Consortium of Investigative Journalists in Washington, D.C.
Mein Name ist Andreas Braun, ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk in Köln.
Soy Fabiola Torres, periodista de investigación de Perú.
I'm Mike McIntyre, I'm an investigative reporter with the New York Times based
in from Aftenposten in Norway.
Anna Webinets from Ukraine.
I'm from Japan.
I'm from the Indian Express.
I'm from France.
From Algeria.
I work for the Australian Broadcasting Corporation.
And yes, so I'm an investigative reporter.
Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Reporter beim Radiosender NDR Info und arbeite für die Investigativabteilung.
Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz.
Es ist der 18. Juli 2017. Ich bin mit meinem Kollegen Philipp Eckstein endlich in Croydon angekommen. Ein kleiner, relativ wohlhabender Ort südlich von London.
Wir müssen irgendwie reinkommen, Philipp.
Mal gucken, ey. Mal gespannt, wie groß das ist und wie nah man überhaupt an dieses Schloss rankommt.
Oh ja. Gott, das sieht aber erhaben aus. Ein Schloss auf einer sanften Erhebung.
Das Schloss Wickham Court ist ein Bau aus dem 15. Jahrhundert. Früher soll hier sogar die Mutter von Königin Elisabeth I. ein- und ausgegangen sein. Heute ist Wickham Court eine Privatschule. Wickham Court ist in unseren Recherchen über Steuerparadiese aufgetaucht. Versteckt zwischen Millionen geheimer Unterlagen haben Philipp und ich mehrere Hinweise darauf gefunden, dass das Schloss mit einer Briefkastenfirma in Jersey in Verbindung steht. Und hinter dieser Briefkastenfirma soll ausgerechnet ein langjähriger deutscher Politiker stehen. Harald Leibrecht, FDP. Er saß über 10 Jahre im Deutschen Bundestag. Stimmt das? Und wenn ja, wieso versteckt ein Politiker ein Schloss in einer Offshore-Firma? Will er etwas verbergen? Will er Steuern sparen? Oder gibt es eine ganz andere, vielleicht unverfängliche Erklärung? Um das herauszufinden, sind wir hier.
Good afternoon, madam.
Hello.
One question. I'm looking for Wickham Court School.
That's the one?
That's
yeah,
right
yeah.
here.
Yeah, and press that button here.
Perfect.
When the gates open, go through that main door and the office is on the left.
Lovely. Okay. Thank you very much. Bye-bye.
Jahr für Jahr gehen den Staatskassen hunderte Milliarden Euro verloren, weil Multis und Superreiche allzu gerne darauf verzichten, ihren Anteil zu bezahlen. Dieses Geld fehlt uns allen. Es fehlt in der Kita meiner Tochter, in der Schule, in der meine Freundin arbeitet. Es fehlt der Hartz-IV-Empfängerin und dem Rentner, der aufstocken muss. Wo dieses Geld in den armen Ländern überall fehlt, in Angola, im Kongo, in Mittelamerika und so weiter, könnt ihr euch wahrscheinlich selbst vorstellen. Gute Geschichten starten in Hamburg häufig auf dem Kiez. Das ist auch im Fall der Paradise Papers so. In einer Kneipe auf St. Pauli habe ich das erste Mal von dem Projekt gehört. Irgendwann im Herbst 2016, von Jan Strotzig. Ich arbeite mit Jan zusammen im Investigativressort des NDR. Was wir bei der Arbeit nicht besprechen können, besprechen wir immer mal wieder bei einem Burger und ein paar Bier. Damals und in den Monaten danach immer wieder.
Wir waren doch auch essen, als wir darüber gesprochen haben, ne?
Hier im Bird.
Genau.
Und haben an dem Abend über verschiedene Geschichten erzählt, was wir gerade recherchemäßig machen. Und dann relativ spät, da waren auch schon ein paar Bier geflossen, hast du gemeint, es gibt übrigens einen neuen Datensatz.
Im Datensatz stecken mehr als 13 Millionen Dokumente aus den Schattenfinanzplätzen dieser Welt. Die Dokumente haben etwa den Umfang von 90.000 Bibeln, mit denen sich ein Turm bauen ließe, der 5-mal so hoch wäre wie der Eiffelturm. Oder anders, mit diesen 90.000 Bibeln könnte man 4 Fußballfelder komplett auslegen, je nach Gusto. Der Datensatz besteht streng genommen aus mehreren Datenlecks oder Leaks, wie wir sagen. Die Daten stammen von 2 Offshore-Dienstleistern und von 19 Handelsregistern aus Ländern und von kleinen Inseln, die normalerweise nicht sehr auskunftsfreudig sind. Als erstes Medium hatte die Süddeutsche Zeitung Zugriff auf diesen Datensatz. Und die Süddeutsche Zeitung hat ihn, wie zuletzt die Panama Papers, wieder mit dem NDR, dem WDR und dutzenden anderen Partnern auf der ganzen Welt geteilt. Also arbeiten wir wieder mit Vanessa Warmer und Bastian Obermeier vom Investigativteam der SZ zusammen. Wir alle sind im Netzwerk ICIJ organisiert, dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten. Im Zentrum des neuen Leaks steht die Anwaltskanzlei Appleby. Von ihr stammt ein Großteil der Daten in den Paradise Papers. Und die Recherchen haben alle mit dieser Firma zu tun. Appleby ist uns nie zuvor in Recherchen untergekommen. Und wir wissen auch bald, wieso keiner von uns die Firma auch nur ansatzweise auf dem Schirm hatte.
Welcome to Appleby's Offshore Eye, providing insight into mergers and acquisitions activity in the major offshore markets.
Nach allem, was wir zunächst erfahren, ist die Großkanzlei durch und durch sauber. Der Branchenstreber. Die Firmengeschichte von Appleby ist üppig. In den 1890er Jahren eröffneten die ersten Büros auf Bermuda, der Isle of Man und Jersey. Heute gehört Appleby zu den größten Offshore-Kanzleien der Welt. Appleby macht all das, was solche Kanzleien eben machen. Sie hilft Privatpersonen und Firmen dabei, aus viel Geld noch mehr Geld zu machen.
So, wenn wir hier einfach mal vielleicht auf die Homepage gehen, applebyglobal.com. So, da kriegt man dann direkt so einen ersten Eindruck von dem, was sie so machen. Also da stellen sie zum einen natürlich ihre Anwälte vor, aber auch die Standorte, an denen sie tätig sind, hier unter anderem Bermuda, die britischen Jungferninseln, die Isle of Man, Hongkong, Guernsey, Cayman Islands. 10 Standorte sind es insgesamt.
Philipp macht die Basisrecherche. Das heißt, er beschäftigt sich über Wochen mit der Frage, woher diese Daten eigentlich stammen. Mit wem werden wir es in den kommenden Monaten zu tun haben?
Auf den ersten Eindruck haben wir es hier echt mit einem richtigen Premium-Anbieter zu tun. Also sie gewinnen Preise, die Anwälte nehmen an internationalen Konferenzen teil, werden ausgezeichnet. Sie fördern irgendwie große Sportevents und Charities. So, es gibt so gut wie überhaupt keine negative Presseberichterstattung zu dieser Firma.
Wir jagen den Namen Appleby durch deutsche und internationale Pressearchive, gehen durch Bilanzen, recherchieren die zentralen Köpfe der Firma.
Dann haben wir aber jetzt natürlich auch hier den in Anführungszeichen Luxus, dass wir viele Millionen interne Daten haben.
Darunter sind auch einige tausend Audiodateien.
Welcome to the Appleby Anti-Money Laundering.
Willkommen zum Appleby Anti-Geldwäsche und Antiterrorismus-Finanzierungstreffen. Ich bin der Compliance Manager der Appleby-Niederlassung auf Bermuda. Ich werde Ihnen ein einfaches Geldwäschemodell vorstellen. Anschließend werde ich dasselbe Modell auf den Bereich Terrorismusfinanzierung anwenden. Am Ende geht es darum, wie Sie sich am besten vor dem Allerschlimmsten schützen können.
Manchmal durchpflügen wir tagelang Listen, ohne auch nur irgendeinen bekannten Namen oder eine brauchbare Spur zu finden. Aber manchmal haben wir auch Glück.
Mein Name ist Harald Leibrecht. Ich bin Abgeordneter hier im Bundestag, Mitglied der FDP-Fraktion.
In den Daten stoße ich relativ schnell auf eine sogenannte PEP-Liste. Ein kleiner Erfolg, denn PEP steht für politisch exponierte Persönlichkeiten. In unserem Fall also Politiker, Topmanager oder deren Verwandte, die irgendwelche Geschäfte mit Steueroasen machen. Und da ist Harald Leibrecht, der von 2002 bis 2013 für die FDP im Bundestag saß.
Es ist für mich eine sehr große Ehre, im Deutschen Bundestag zu sein und auch eine Verpflichtung. Ich mache das sehr gerne. Für mich war Politik nie eine Karrieresache, sondern ich war ja vorher schon 20 Jahre in der Wirtschaft tätig, auch in meinem eigenen Betrieb.
Gut für uns Rechercheure. Zu Leibrecht gibt es zahlreiche Dokumente in den Unterlagen. Urkunden, E-Mails, Kundenvermerke und so weiter. Offenbar war bzw. ist der heutige Hotelier und Bildungsunternehmer Leibrecht an Luxusimmobilien in Großbritannien beteiligt. Doch welchen Sinn ergibt das komplizierte Geflecht dahinter? Geht es um fragwürdige Deals oder um normale Geschäfte? Die erste Firma hat ein Luxusgebäude, die zweite Firma hat auch ein Luxusgebäude. Das ist dieses Wickham Court, das Schloss. Beide Firmen wurden vom Vater von Leibrecht offenbar gegründet, schon in den 80ern. Und laut den Unterlagen ist er auch schon länger daran beteiligt.
Woher wissen wir denn, dass das heute alles noch aktuell ist? Also ist Leibrecht noch immer der Besitzer von irgendeiner dieser Schlösser?
Das geht bisher aus den Daten nicht hervor.
Das ist jetzt eine Sache, die du noch klären willst. Was ist denn sonst noch zu klären in dem Fall?
Wir hatten gesehen, er hat es im Bundestag nicht angegeben. Was ist das für ein Schloss? Wer nutzt es? Laut Unterlagen hielt die Firma Redford Holding Limited lange Zeit Wickham Court. Gehört Wickham Court auch heute noch der Briefkastenfirma? Ich habe keinen Termin und muss mir etwas einfallen lassen.
Good afternoon, madam. I'm Benedikt Strunz from the German public broadcaster NDR.
Ich habe eine kurze Frage. Ich habe gerade in Wickham Interviews zum Brexit geführt und zwei Leute haben mir gesagt, ich müsste unbedingt das Wickham Court Schloss besuchen. Das sei der mit Abstand schönste Ort hier in der Gegend. Ich sitze in einem 600 Jahre alten Schloss auf einem unbequemen, aber sehr geschmackvollen Holzstuhl, Marke alt und teuer, und warte darauf, dass mir jemand meine Fragen beantwortet. Die Minuten plätschern dahin.
Are you waiting for someone?
Yeah, for the principal.
But that's not you. Does she know you're here?
Yeah, she knows. Oh, right. Thank you, thank you.
She's dealing with some students. Okay,
I'm fine. Thank you.
Im März 2017 machen wir dann endlich einen erstaunlichen Fund. Er führt uns direkt in eines der berühmten Steuerparadiese, in denen Firmen oder reiche Privatleute sehr niedrige oder gar keine Steuern bezahlen.
Ich habe hier übrigens schon wieder so eine von diesen Flugzeugkonstruktionen gefunden.
Okay, und es ist schon wieder Isle of Man, wieder Ernst & Young, also genau das, was wir jetzt immer sehen?
Ja, genau die gleiche Konstruktion, wieder über Appleby, wieder Ernst & Young, wieder über die Isle of Man.
Okay, krass. Und das wären jetzt mittlerweile, glaube ich, ziemlich viele Treffer. Im Forum haben auch schon wieder Leute gepostet, 40, 50, vielleicht sogar 60 Flieger sind es mittlerweile, glaube ich.
Der Datensatz birgt eine skurrile Geschichte. Es geht um Flugzeuge, Privatjets. Was genau Appleby mit diesen Flugzeugen vorhat und welche Rolle dabei die Isle of Man spielt, ist uns zunächst völlig unklar. Wir ahnen nicht, dass wir gerade im Begriff sind, das Geheimnis hinter einem zig Millionen Euro Steuerschlupfloch zu lüften. Einem ausgeklügelten Trick, mit dem sich die Steuern der Superreichen kleinrechnen lassen.
Also wir befinden uns hier am Geschäftsfliegerzentrum des Hamburger Flughafens. Ist ein Teil des Flughafens, der nicht jedem bekannt ist.
Mein Kollege Philipp Eckstein und ich sind auf dem Hamburger Flughafen mit Thomas Gartsch verabredet, vom Hauptzollamt Itzehoe. Das ist hier für die Zollabfertigung zuständig. Offiziell hat der Hamburger Flughafen zwei Terminals. Allerdings gibt es noch gut versteckt ein drittes Terminal, das Geschäftsfliegerzentrum. Ein kleines, flaches Gebäude, das im Grunde genommen nur aus einer Sicherheitsschranke besteht. Wer sie passiert, steht direkt auf dem Rollfeld des Flughafens und kann in seinen Privatjet steigen.
Zöllnerisch ist hier das Hauptzollamt Itzehoe mit seinem Sachgebiet Kontrollen zuständig und vor diesem Sachgebiet Kontrollen die Vorfeldgruppe des Hamburger Flughafens.
Auch wenn das Thomas Gartsch nicht weiß, in unseren Recherchen über ein zig Millionen Euro Steuerschlupfloch spielt er eine entscheidende Rolle. Immer dann, wenn ein Flugzeug langfristig in der EU bleiben soll, wird dafür eine Steuerzahlung fällig.
So ein Flugzeug, sag ich mal, zwischen 10 und 20 Millionen kostet so eins. Wenn wir da jetzt über Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer beispielsweise sprechen, geht es auch richtig um Asche, was sie kontrollieren.
Richtig, also auf jeder Ware ist ja ein sogenannter Zoll und die Einfuhrumsatzsteuer, wenn dieses Flugzeug seinen dauerhaften Standort in der EU haben soll. Und das sind 19%.
Okay, das heißt, wenn wir ein Flugzeug mit 10 Millionen, sage ich jetzt mal, habe, dann sind das 1,9 Millionen Euro, die allein an Steuern fällig werden.
Genau. Ja? Also das sind 1,9 Millionen Euro. Oder?
Ja, das ist dann was anderes als nach Zigaretten kontrollieren.
Ist von der Arbeit her das Gleiche, es sind nur andere Werte.
Exakt deshalb sind wir heute hier, wegen der Einfuhrumsatzsteuer. In den Dateien, die Jan, Philipp und ich seit Monaten durchforsten, finden sich zahlreiche Multimillionäre, die Applebys Dienst in Anspruch nehmen. Also die Dienste der renommierten Anwaltskanzlei, die im Zentrum der Paradise Papers steht. Ziel ist es offenbar, ein Schlupfloch zu nutzen, um für Privatflugzeuge möglichst geringe Steuern zu bezahlen.
From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live.
Lewis Hamilton, mehrfacher Formel-1-Weltmeister, gibt in der Show von US-Comedian Jimmy Kimmel mit seinem Flugzeug an.
Du hast ein eigenes Flugzeug, und zwar kein kleines.
Wir reisen viel. Ich liebe Autos und ich liebe Flugzeuge. Und am Flughafen sieht man immer diese traurigen weißen Flieger. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Flugzeug habe, dann pimpe ich es.
In dem Fall geht es um einen leuchtend rot lackierten Privatjet.
Und wenn Frauen an Bord kommen, setzen die sich überhaupt hin oder ziehen die sich gleich aus?
Zunächst mal ziehen die ihre Schuhe aus. Wer in mein Haus kommt, der zieht seine Schuhe aus.
Genau dieser Jet, eine Bombardier Challenger 605, taucht plötzlich in unseren Dokumenten auf. Spätestens jetzt wollen wir genau wissen, was es mit diesen eigentümlichen Jet-Deals auf sich hat, von denen wir bereits Dutzende in den Paradise Papers sehen konnten. In den umfangreichen Dokumenten, die uns alleine zum Fall Hamilton vorliegen, ist auch eine Mail aus dem Jahr 2013. Sie wird sich als Schlüsseldokument für die gesamte Recherche über Privatjets in Steueroasen herausstellen. Die Mail, die Philipp jetzt liest, kommt von einem gewissen Brian Johnson.
We understand that a client of Rawlinson and Hunter Limited.
Ein Klient von Rawlinson and Hunter hat eine Challenger 605 gekauft und will das Flugzeug über eine Isle of Man Firma in die EU importieren. Die Kanzlei will sich zu dem Vorgang nicht äußern. Aus der Mail wird jedoch klar, bei dem Klienten handelt es sich genau um Lewis Hamilton.
Im Grunde zeigt diese Mail, dass diese Anwälte einen Trick sich ausgedacht haben, mit dem man dieses Flugzeug, in dem Fall eine Challenger 605, importieren kann, ohne dass die Einfuhrumsatzsteuer anfällt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Jet sowas wie 20 bis 25 Millionen kostet, dann sprechen wir da von einer Vermeidung von Steuern in Höhe von 4 bis 5 Millionen Euro.
Wenn du, wie offenbar der Formel-1-Profi Hamilton, 4 Millionen Euro sparen willst, brauchst du also ganz konkret Folgendes. Erstens ein Privatflugzeug, zweitens zwei Firmen, die in Steueroasen angesiedelt sind, und drittens, ganz wichtig, die kleine Steueroase Isle of Man.
Das ist wichtig, weil die Isle of Man eben mit Großbritannien und der EU ein Abkommen hat. Und es besagt einfach, dass wenn auf der Isle of Man die Einfuhrumsatzsteuer schon bezahlt wurde, dann ist sie quasi für die gesamte EU abgegolten. Das heißt, für die gleiche Ware muss man dann nicht in einem anderen EU-Land nochmal Einfuhrumsatzsteuer entrichten.
Hamiltons Isle of Man-Firma verhält sich jetzt so, als ob sie eine Fluggesellschaft sei. Zum Beispiel hat sie einen eigenen Geschäftsplan, der vorsieht, dass sie das Flugzeug gegen Gebühr verleiht. Und zwar an eine Firma, die ausnahmsweise mal nicht Hamilton gehört, sondern die professionell und für viele Kunden Firmen und Privatjets als Dienstleister betreut. Sie sorgt dafür, dass immer wenn nötig ein Pilot oder eine Pilotin an Bord ist, dass der Jet gewartet und betankt ist, solche Sachen. Und von dieser Firma mietet Hamilton jetzt sein eigenes Flugzeug, wann immer er es braucht, und bezahlt auch offiziell dafür.
Heißt es jetzt, dass er tatsächlich dafür Geld zahlt?
Ja, es fließt schon Geld, aber er zahlt es halt von einer seiner Firmen an eine andere seiner Firmen.
Also quasi Taschenspielertrickmäßig eine Tasche, andere Tasche.
Ja.
Meine letzten Minuten mit der unerbittlichen Empfangsdame in Wickham Court. Es bleibt mühsam. Die Direktorin sei leider sehr beschäftigt. Am Nachmittag habe man auch noch ein Cricketspiel. Deshalb habe sie keine Zeit für mich. Ich könne ja während der Ferien wiederkommen. Heute klappt es jedenfalls nicht.
What a pity.
I know, it's just that you've picked a particularly bad.
The next station is King's Cross St. Pancras. Change for Circle.
In London haben Philipp und ich noch einen anderen Termin. Bei der britischen Tageszeitung The Guardian.
Hey Juliette, nice to meet you. How are you doing?
Good, how are you?
Fine. Was a good journey. Yeah, yeah, yeah.
Genau wie wir recherchiert Juliette Garseitz seit Monaten zum Fall Hamilton und der Flugzeuggeschichte. Auch sie ist Teil des Paradise Papers Projekts. Mit viel Charme hat es Juliette geschafft, Brian Johnson zu einem Interview zu bewegen. Johnson hat für Hamilton, den Formel-1-Weltmeister, das seltsame Firmenkonstrukt aufgesetzt, das ihm bei der Nutzung seines Privatjets Millionen Steuern spart. Juliette hat Johnson natürlich nicht erzählt, dass es uns um Hamilton geht und dass wir an der Auswertung eines riesigen Datenpakets arbeiten, in dem auch Hamilton, dessen Flugzeug und eben auch Johnson auftauchen.
Do you want to listen to the audio?
Ob wir die Aufnahmen hören wollen.
Can we listen to Brian Johnson?
Yeah.
Ah, great.
Und dann hat die Isle of Man gesagt, warum machen wir kein eigenes Flugzeugregister? Das begann 2006 und ich wurde als erster Direktor des Registers eingestellt. Die Regierung hat damit gerechnet, dass im ersten Jahr 12 Flugzeuge registriert würden. Am Ende des ersten Jahres hatte ich 51 Flugzeuge registriert. Im nächsten Jahr waren es 76 und seither jedes Jahr mehr als 100.
Das Flugzeugregister der Isle of Man wurde vor 10 Jahren eröffnet. Der explizite Wunsch der Isle of Man-Regierung war es, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Zum Beispiel für Firmen wie Appleby. Formell ist die Isle of Man übrigens unabhängig. Faktisch gehört sie jedoch zu Großbritannien. Brian Johnson ist nicht nur Gründungsdirektor des Flugzeugregisters der Isle of Man, er managt später auch für die Kanzlei Appleby das Flugzeuggeschäft und war dort unter anderem für den prominenten Kunden Lewis Hamilton zuständig.
Wenn du dem Zoll Bescheid sagst, wann der Flieger kommt, haben sie rechtzeitig alle Papiere fertig. Es geht im Wesentlichen um das EU-Dokument C88A, das belegt, dass die Einfuhrumsatzsteuer bezahlt wurde. Und egal, wo du mit dem Flugzeug dann hinreist, wenn ein Zöllner kommt, kannst du ihm dieses Dokument zeigen und er wird zufrieden sein, weil er sieht, dass die Steuern bezahlt sind.
Und das, obwohl er die Einfuhrumsatzsteuer faktisch nicht bezahlt hat. Denn dank der verschachtelten Firmenkonstruktion kann sich Hamilton die Steuer auf der Isle of Man wieder zurücküberweisen lassen.
Es ist ja nicht nur Hamilton, sondern wir sehen in dem Datensatz 30, 40, vielleicht 50 andere Fälle von diesen Flugzeugmodellen allein bei Appleby. Und wenn man das zusammenrechnet und wir gehen davon aus, dass die Firmen auf der Isle of Man alle dieses Modell anwenden, dann kommen wir schnell auf einen potenziellen Steuerschaden von wahrscheinlich mehreren 100 Millionen Euro.
Mehrere 100 Millionen Euro. Das Hochglanzbild von Appleby bekommt nach dieser Erkenntnis deutliche Schatten. Die Kanzlei im Zentrum der Paradise Papers hat offenbar ein gigantisches Steuerschlupfloch geschaufelt. Zumindest hat sie dabei geholfen. Und dieses Schlupfloch bietet sie nicht nur Superreichen an. Appleby scheut offenbar auch nicht davor zurück, Kunden zu beraten, die auf internationalen Sanktionslisten stehen, wie Arkadi und Boris Rothenberg, russische Gasleitungsoligarchen und Putin-Freunde. Auch bei diesem Schlupfloch geht es um Geld, das quasi umverteilt wird. Von der Gesellschaft weg hin zu denen, die ohnehin schon extrem viel haben. Der Eindruck, dass die britische Steueroase Isle of Man in den Paradise Papers eine zentrale Rolle spielt, erhärtet sich.
Wenn wir jetzt schon beim Sammeln sind, eine Sache, die wir auch noch mitschauen sollten, die irgendwie so dazwischen, zwischen Deutschland und internationalen Themen ist, scheint E-Gaming, Online-Glücksspiel ein großes Geschäftsfeld für sie zu sein.
Mit dem Thema Glücksspiel ist die Frage aufgetaucht, warum es manche deutsche Automatenhersteller offenbar nicht mehr so sehr in rauchige Eckkneipen zieht, sondern vielmehr in internationale Steueroasen.
Gauselmann, die Spielemacher. Wir gestalten die Spielewelt der Zukunft. 1957 begann Paul Gauselmann als freier Musikautomatenaufsteller. 1974 entwickelte er die erste eigene Spielhalle nach den Standards eines Vier-Sterne-Hotels. Er nannte sie Spielothek. Seither gilt Paul Gauselmann als der Erfinder der modernen Spielstätte.
Ihr kennt Gauselmann nicht? In jeder schäbigen Kneipe steht irgendwo ein Spielautomat mit einer lachenden Sonne drauf. Und in jeder noch so kleinen Stadt gibt es ein Merkur-Spielcasino, auch mit lachender Sonne. Dahinter steht Paul Gauselmann. Im vergangenen Jahr hat Gauselmann einen Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro gemacht. Wenn man in unserem Datensatz nach dem Namen Gauselmann und Merkur sucht, findet man 242 Treffer. In diesen Treffern, E-Mails, Verträgen, Excel-Tabellen und so weiter, finden wir Hinweise auf die Firmen Addict eGaming IOM Limited, die heute Alliance Gaming Solutions Limited heißt, auf die Merkur Interactive Services GmbH und auch auf eine Firma mit dem Namen Top Gaming Europe Limited. Alle stehen in Verbindung zu Gauselmann. Die Geschichte vom Glücksspielbaron beginnt für uns mit einer E-Mail vom 2. November 2011.
Dear Claire, I was wondering whether Appleby can support an Addict Business Partner.
Ein Gauselmann-Mitarbeiter schreibt an die Kanzlei Appleby.
Liebe Claire, ich wollte mich mal erkundigen, ob Appleby einen Geschäftspartner von Addict dabei unterstützen kann, eine Firma auf den britischen Jungferninseln zu gründen.
Claire antwortet am 8. November.
Dear Gerald, firstly, please accept my apologies for the delay in responding to your...
Lieber Gerald, zunächst einmal Entschuldigung für die verspätete Antwort. Wir haben uns für Sie erkundigt. Wie gewünscht haben wir uns bei unseren Kollegen vor Ort und auf den BVI erkundigt.
Also in dieser E-Mail teilt Appleby im Wesentlichen dem Mitarbeiter von Merkur mit, dass sie keine Firma für Online-Glücksspiele auf den britischen Jungferninseln gründen können, einfach weil das illegal ist. Das heißt aber nicht, dass Appleby jetzt sagt, wir können das Geschäft nicht machen. Sie haben durchaus Interesse an dem Geschäft und deswegen sagen sie, lassen Sie uns das doch auf der Isle of Man für Sie machen. Wir stellen dann auch einen Direktor, wir kümmern uns um die Glücksspiellizenz, wir kümmern uns um ein Geschäftskonto etc.
Also kann man sagen, dass die Unterlagen nahelegen, dass unser Gauselmann auf die Isle of Man geht, um von dort aus Glücksspiel anzubieten, was hier in Deutschland eigentlich illegal wäre?
Naja, also auf jeden Fall hat Gauselmann eine Firma, die seine Spiele vermarktet, und zwar auf der Isle of Man und eben diesem Online-Casino anbietet. Und dieses Casino zielt ganz klar auf den deutschen Markt. Und ob hinter dem Casino selbst Gauselmann auch noch steckt oder ob sie eben nur per Lizenz ihre Spiele an die verleihen, da arbeiten wir gerade noch dran.
Das Online-Casino, dessen Homepage zumindest viele Jahre einer Tochterfirma der Gauselmann-Gruppe gehört hat und das heute über eine Firma auf der Isle of Man betrieben wird, heißt Stake7. Die Webseite ist auf Deutsch gehalten und wirbt mit dem Banner Original-Merkur-Casino-Spiele. Ob das illegale Casino heute noch zu Gauselmann gehört, ist aus den Daten leider nicht ersichtlich. Dirk Quermann leitet die Geschäftsentwicklung der Firma Gauselmann, also des Milliardenunternehmens, das laut Paradise Papers dabei geholfen hat, mindestens ein Online-Casino auf der Isle of Man aufzubauen, das Casino Stake7.
Also zu einzelnen Kunden, das hatte ich schon kurz ausgeführt, kann ich Ihnen dort konkret nichts sagen. Es ist nur so, dass wir grundsätzlich, wie gesagt, einerseits Plattformen liefern zum Betrieb von Online-Casinos, andererseits Spieleinhalte liefern. Ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Fall genauso ist.
Soll heißen, Gauselmann betreibt das Casino zwar nicht, verleiht Stake7 aber seine Spiele. Auch ein gutes Geschäft. Doch wer eigentlich hinter Stake7 steht, bleibt nach wie vor unklar. Laut unseren Unterlagen wird das Casino von einer Briefkastenfirma gehalten, die selbst wiederum von einer anderen Briefkastenfirma gehalten wird. Wer hinter dieser aufwendigen Konstruktion steckt, wissen wir nicht.
In Deutschland braucht man zum Angebot von Glücksspielen eine Lizenz. Es ist strafbar, ohne Lizenz Glücksspiele anzubieten. Es ist auch strafbar, bei Glücksspielanbietern ohne Lizenz zu spielen. Das heißt, all die vielen, die sich dort im Internet tummeln und Glücksspiele betreiben, machen sich strafbar.
Doch allzu große Sorgen müssen sich die Anbieter dieser illegalen Casinos offenbar nicht machen.
Nach dem deutschen Buchstaben des Gesetzes macht sich ein Anbieter, der in Deutschland keine Lizenz hat, strafbar. Das heißt, die Unternehmen von der Isle of Man, die keine Lizenz haben, machen sich strafbar. Aber keiner weiß, ob dieses Gesetz wirksam ist. Es ist angegriffen auf europäischer Ebene. Und hier fehlen die höchstrichterlichen Urteile, die nun sagen, gilt dieses deutsche Recht oder gilt es nicht?
Eine ziemlich komfortable Situation. Denn obwohl Online-Glücksspiel ohne Lizenz nach deutschem Recht illegal ist, werden die Anbieter nicht wirklich verfolgt. Und mehr noch, nicht nur Online-Glücksspiel ist in Deutschland in den meisten Fällen illegal, auch Banken und Finanzdienstleister, die für Internet-Casinos den Zahlungsverkehr abwickeln, verstoßen gegen deutsches Recht. Und das wäre eigentlich ein Fall für die Glücksspielaufsicht, die Staatsanwaltschaft und nicht zuletzt für die Bankenaufsicht BaFin, so der Glücksspielexperte Adams.
Die BaFin muss die Banken zwingen, zu untersuchen, wer ist der Empfänger. Und wenn es Verdachtsmomente gibt, dass das illegale Glücksspielanbieter sind, muss sie den Bankvorständen klarmachen, dass sie abberufen werden, wenn sie diese Geldströme weiterhin zu den illegalen Anbietern leitet.
Doch das interessiere in Deutschland niemanden, so Adams. Auch die BaFin scheine offenbar den tausendfachen Rechtsbruch zu dulden. Zumindest verfolge sie ihn nicht. So ganz kann ich das nicht glauben.
Hello, this is Benedikt Strunz speaking. I'm a journalist at the public broadcaster NDR in Germany.
Erst einmal geht aber meine Suche nach dem Schlossherrn weiter. Der FDP-Politiker Harald Leiprecht, der offenbar Mitbesitzer mindestens einer Briefkastenfirma ist, soll lange Zeit das Schloss Wickham Court südlich von London gehalten haben. Eine Briefkastenfirma ist eine Scheinfirma, die in der Regel keinen echten Geschäften nachgeht. Ihr Hauptzweck besteht zumeist darin, den wahren Besitzer hinter Vermögenswerten zu verschleiern. Gemeinsam mit Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung verfassen Philipp Eckstein und ich einen Katalog mit 23 Fragen an Harald Leiprecht.
Sehr geehrter Herr Leiprecht, wir sind Journalisten von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und recherchieren gerade gemeinsam zum Überthema Offshore mit dem Ziel einer Veröffentlichung. Dabei konnten wir Einsicht in Vorgänge nehmen, die offenbar mit Ihnen zu tun haben.
Harald Leiprecht antwortet uns auf mehreren Seiten. Die Offshore-Firmen seien von seinem Vater gegründet worden. Alles sei den deutschen Steuerbehörden bekannt gewesen. Weshalb sein Vater bestimmte rechtliche Strukturen, gemeint sind damit Briefkastenfirmen, gewählt hat,
sei heute allerdings nur noch teilweise nachvollziehbar, was immer das heißen mag. Auf die Frage, weshalb er die Unternehmensbeteiligung nicht in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter offengelegt hat, teilt Leibrecht uns dann mit, dass er die Beteiligung überhaupt nicht hätte offenlegen müssen, da er lediglich 25% der Anteile gehalten habe. In den Bundestagsregularien heißt es aber, Unternehmensanteile seien erst bei mehr als 25% veröffentlichungspflichtig. Und das stimmt. Leibrechts Angaben lassen sich für uns nicht widerlegen. Die Recherche endet hier.
Ich habe übrigens vorhin auch gesehen, dass Hamilton schon wieder so ein Flugzeugfoto gepostet hat von sich.
Fotos in sozialen Netzwerken sind häufig hilfreich für uns. In unserem Fall zeigen sie, dass Hamilton sein Flugzeug offensichtlich für private Reisen nutzt. Mögliche Ausreden, dass es sich hierbei um einen reinen Geschäftsflieger handelt, gelten also nicht.
Naja, also in der Hamilton-Sache ist es ja so, dass wir bislang immer nur von Steuervermeidung ausgegangen sind. Das heißt, legales Steuerschlupfloch, was hier jemand mit sehr viel Geschick ausnutzt. Es ist jetzt aber so, dass Kolleginnen und Kollegen vom Guardian mit zahlreichen Steuerexperten gesprochen haben. Und die sagen, das sieht hier mehr nach Steuerhinterziehung sogar aus. Das heißt, es geht jetzt hier nicht mehr nur um quasi ein moralisch fragwürdiges Verhalten von einem Multimillionär und Sportstar, der hier ein Steuerschlupfloch extrem ausnutzt, sondern vielleicht sogar um eine Straftat, nämlich dass hier mit Tricks gespielt werden, die eben nicht legal sind, um mehrere Millionen Euro zu sparen.
Mit einem solchen Vorwurf müssen wir als Journalisten extrem vorsichtig sein. Mehrere Tage lang schicken wir uns deshalb immer wieder Entwürfe für die schriftlichen Fragen an Hamilton hin und her. Am Ende einigen wir uns auf einen 4 Seiten langen Brief, den Juliette vom Guardian im Namen von uns allen an Hamilton schickt. Wir warten auf Hamiltons Antworten, beziehungsweise darauf, dass uns ein paar Staranwälte mit Stundensätzen von 500 Euro aufwärts nahelegen, unsere Rechercheergebnisse auf keinen Fall zu veröffentlichen. Juli 2017. Vom Flughafen der Isle of Man aus kann ich direkt auf die irische See blicken. Es ist wenig los. Und bis auf den wundervollen Blick und die vielen Möwen erinnert mich der Flughafen an einen der kleineren Regionalflughäfen in Deutschland. Und das ist auch nicht verwunderlich. Auf der Isle of Man leben gerade mal 83.000 Menschen. Etwa so viele wie in Delmenhorst. Dass die Insel so klein ist, stellt uns in gewisser Weise vor Probleme. Denn noch darf niemand von unserem Projekt erfahren. Und Journalistenbesuch spricht sich hier schnell rum. Schwierige Situation, denn wir wollen hier ja vor Ort recherchieren und vor allem mit Politikern ins Gespräch kommen. Mein Kollege Philipp Eckstein und ich haben uns deshalb eine Art Tarngeschichte zurechtgelegt. Offiziell recherchieren wir zu den Folgen des Brexit. Die Hauptstadt der Isle of Man ist Douglas. Ein ruhiges Städtchen, das im 19. Jahrhundert seine Blütezeit gehabt haben muss. Einiges erinnert heute noch an diese Tage. Zum Beispiel die Straßenbahn, die entlang der Seepromenade fährt und die noch immer von einem stämmigen Arbeitspferd gezogen wird.
Hey! Philipp. Hey Phil, no, yeah. I'm Benedict.
Benedict, I'm nice Philipp, okay, okay, good.
Mit einiger Mühe konnte Philipp im Vorfeld unserer Reise ein Treffen mit Phil Crane organisieren. Phil ist einer der wenigen Inselbewohner, die sich immer mal wieder im Internet kritisch dazu äußern, auf welche Weise die Insel ihr Geld verdient.
Well, tax haven is a very pejorative word.
Der Begriff Steueroase sei ziemlich wertend. Es sei deshalb wichtig zu schauen, was eine Steueroase eigentlich ausmacht. Und die Isle of Man erfülle einige dieser Kriterien. Zum Beispiel eine Unternehmenssteuerrate von 0%. Was bringt es einem Staat, keine Steuern von ausländischen Firmen zu verlangen? Die Antwort lautet, viele indirekte Einnahmen.
So, jetzt wird es spannend. Hier kommt gleich die Eiffel Street. Quasi das Zentrum der Finanzwelt hier. Und auch die Straße, in der Appleby seinen Hauptsitz hat.
Eine Armada von Rechtsanwälten, Bankern, Notaren, Offshore-Dienstleistern muss irgendwo Mittagessen gehen, braucht Wohnungen und Mitarbeiterinnen, Assistenten, Sekretäre, Reinigungskräfte, die dann auch vor Ort einkaufen und Steuern zahlen und so weiter.
Ah, und das Gebäude ist Appleby, steht auch dran. Wahnsinn. Appleby und Estera. Ein silbernes Gebäude und da sind all die Firmen drin, die uns seit Monaten interessieren. Meininger Finance, Stealth Limited, die Hamilton-Firma.
Appleby ist die Kanzlei, die den Reichen dabei hilft, Millionen Steuerschlupflöcher zu nutzen. Die Politiker dabei unterstützt, zwielichtige Geschäfte im Verborgenen abzuwickeln und multinationale Konzerne berät, wenn es darum geht, die Steuer klein zu rechnen.
Ja, das ist eigentlich das, was richtig schade ist an der Reise. Man würde jetzt wirklich am liebsten reingehen und die Leute mit den ganzen Fragen, die wir haben, konfrontieren. Aber das ist noch zu früh. Das war die Absprache mit dem ICIJ.
Regierungen und Behörden wie die der Isle of Man machen derartige Geschäfte überhaupt erst möglich. Die Isle of Man mag eine kleine, verschlafene Insel mit sehr freundlichen Einwohnern sein. Faktisch ist sie aber mitverantwortlich für die Geschäfte der Offshore-Wirtschaft. Mit ihrer laxen Gesetzgebung bietet die Insel genau die Bedingungen, die die Schattenwirtschaft zum Gedeihen braucht.
Hello.
Hello.
I'm Carol.
Hey, Philip?
Benedict. Benedict.
Nice to meet you. Hello, I'm Philip.
Die Sekretärin des Chief Ministers, des Regierungschefs der Insel, Howard Quayle, begleitet Philip und mich ins Büro ihres Chefs.
Chief Minister Howard Quayle.
Hello there.
Hello, Chief Minister Benedictsons. Pleasure and honor to meet you. Thank you.
Welcome. Your first visit to our island?
Yeah, it is our first visit.
Ich würde Howard Quayle wahnsinnig gerne danach fragen, ob er sich mitschuldig fühlt an den Auswüchsen der Offshore-Branche. Aber das geht natürlich nicht. Wie gesagt, offiziell sind wir zwei Journalisten, die sich lediglich für die Folgen des Brexit interessieren.
Will man als neu gewählter Regierungschef so ein komplexes Projekt wie den Brexit auf dem Schreibtisch haben? Nein, selbstverständlich nicht. Aber so ist es nun mal geschehen. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass die Isle of Man auf Erfolgskurs bleibt und mögliche Gefahren umschifft.
Aber eigentlich sitze ich heute im Büro des Chief Ministers, um seine Meinung zu einer für mich entscheidenden Frage zu hören, die wir möglichst beiläufig stellen. Also vielleicht noch eine letzte Frage zu den möglichen Auswirkungen des Brexit. Innerhalb der EU gibt es seit längerem Bestrebungen, Steueroasen auf eine schwarze Liste zu setzen. Ist die Isle of Man eine Steueroase?
Ganz und gar nicht.
Die
Isle of Man nimmt ihre internationalen Verpflichtungen sehr ernst.
Unser Rückflug nach Hamburg geht in genau 3 Stunden. Wir sind aber schon jetzt am Flughafen. Und das hat einen Grund. Vor unserem Abflug möchte ich noch einen Blick in das edle Private Jet Center werfen. Das steht direkt am Ende der Rollbahn. Luxusjets landen hier und warten darauf, dass der Zoll die Papiere fertig macht, mit denen dann die europäische Einfuhrumsatzsteuer umgangen werden kann.
Hey, Sir.
Hi.
Sorry,
ich warte hier gerade auf meinen Flug. Was ist denn die Private Jet Company?
Das ist Private Aircraft.
Werden hier Flugzeuge verkauft?
Nein,
hier kommen Kunden mit ihren Privatjets vorbei.
In Learjets?
Ja.
Das ist sehr interessant. Und die werden hier geparkt?
Ja.
Darf ich mir das mal anschauen?
Ja.
Das Private Jet Center ist der letzte Baustein im Steuersparmodell von Lewis Hamilton und den vielen anderen. Das Modell sieht vereinfacht gesagt vor, dass Flieger, die auch privat genutzt werden, als Geschäftsflieger umdeklariert werden. Der Zoll der Isle of Man bescheinigt dann, dass die in der EU fällige Einfuhrumsatzsteuer bereits bezahlt worden ist. Dafür muss man auf der Insel zumindest einmal zwischenlanden. Hier kommt das Jet Center ins Spiel. Der Pilot kann dann hier einen Kaffee trinken, während der Zoll die Papiere fertig macht. Das Flugzeug wartet derweil in einer großen Halle aus silbern glänzendem Wellblech.
That's amazing. Oh,
wow, spannend. Das ist für die Reichen, oder?
Ja, er kam heute und hat 4 Clients tomorrow. Wir nehmen 4 Clients tomorrow.
Kommen viele Jets?
Es kommen sehr viele.
Gerade steht ein kleiner weißer Learjet im Hangar. Vielleicht 10 Sitzplätze. Das Flugzeug sieht nobel und teuer aus. Und insgeheim stelle ich mir die Frage, die ich mir immer in diesen Recherchen stelle. Wenn jemand so viel Geld verdient, dass er sich so ein Flugzeug leisten kann, jemand wie Lewis Hamilton zum Beispiel, warum hat er es dann nötig, bei der Steuer zu tricksen? Es wäre schön, mit Lewis Hamilton selbst sprechen zu können. Aber dazu kommt es nicht. Unseren Fragenkatalog lässt er von seinen Anwälten beantworten. Die fragen zunächst, was uns einfalle, Herrn Hamilton persönlich anzuschreiben. Uns müsse doch klar sein, dass er als Weltmeister wenig Zeit habe und ein Team für ihn arbeite. Ansonsten beteuern sie, dass die gewählte Konstruktion für den Import seines Flugzeugs völlig legal sei und der Flugzeugimport über die Isle of Man steuerlich keinen Vorteil habe. Überhaupt würde Hamilton weltweit stets seine Steuern zahlen. Harsch im Ton antwortet uns auch die Unternehmensberatung Ernst & Young. Wir würden die Maßnahmen, die typischerweise zum Import eines Flugzeugs getroffen würden, fundamental falsch verstehen. Auch sie versichern, alles, was sie tun, sei völlig legal. Applebys Antwort fällt etwas komplizierter aus. In weiteren Briefen konkretisieren wir unsere Vorwürfe, ohne jedoch eine richtige Antwort zu erhalten. Einen Monat nach unserer ersten Anfrage und kurz bevor wir mit unserer Recherche an die Öffentlichkeit gehen wollen, veröffentlicht Appleby dann plötzlich eine Pressemitteilung auf seiner Homepage. Darin berichtet die Kanzlei von den Anfragen des ICIJ und schreibt, Appleby habe alle Vorwürfe untersucht und es gebe keine Beweise für irgendein Fehlverhalten, weder von Ihnen noch von einem Ihrer Klienten. Der Wahnsinn der Offshore-Welt läuft offenbar ungebremst weiter. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Paradise Papers, glaubt auch Marina Walker vom ICIJ.
Ich kann hier ja einfach mal aus den internen Dokumenten einer dieser Offshore-Kanzleien zitieren. Da sprechen zwei Anwälte miteinander und einer sagt, er finde immer wieder ein Muster in diesen Strukturen, die sie da aufbauen. Ganz oben ein Haufen Geld oder ein Reicher und unten irgendein Opfer. Wenn man das jetzt hundertfach, tausendfach wiederholt, dann beginnt man zu verstehen, warum Ungleichheit heute zu dem Riesenthema geworden ist. Es gibt einfach diese geheime Welt, die es den Reichen und Mächtigen erlaubt, ihre eigenen Regeln aufzustellen, danach zu spielen und alle Regeln zu umgehen, die für den Rest der Bürger gelten.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfinanzminister Schäuble will verstärkt gegen Steueroasen vorgehen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin nannte er als ein zentrales Element die Einrichtung international vernetzter Register, in denen die Eigentümer von Briefkastenfirmen aufgelistet sind. Nach den Enthüllungen durch die Panama Papers war Kritik laut geworden, die Bundesregierung gehe nicht entschieden genug gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen vor.
Das Deutsche Transparenzregister wurde 2017 unter Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eingeführt. Doch nicht alle sind mit Schäubles Arbeit zufrieden. Zum Beispiel Sebastian Fiedler, ehemaliger LKA-Ermittler und auf das Thema Geldwäsche spezialisiert.
Wenn man das im europäischen Kontext verfolgt hat, dann hat es einen großen Gegenspieler dieses Transparenzregisters gegeben. Und das war der deutsche Bundesfinanzminister, der diesen Prozess über lange, lange Zeit auf europäischer Ebene aufgehalten hat.
Fiedler ist heute der Vizechef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, BDK. Auch der Finanzpolitiker Gerhard Schick, der für die Grünen im Bundestag sitzt, glaubt, dass Schäuble den Kampf gegen Steueroasen nur halbherzig geführt hat.
Offensichtlich ist es immer noch nicht gelungen, in den Steueroasen wirklich zu einer Veränderung zu kommen, sondern es gibt da nach wie vor enorm viele kriminelle Geschäfte.
Und verantwortlich dafür sei eben auch Deutschland. Wir haben noch eine Geschichte, die wir zu Ende recherchieren müssen. Okay. Philipp und ich auf Stake 7. Nur auf diese Weise können wir erfahren, welche Banken in das Geschäft mit dem illegalen Glücksspiel verwickelt sind. Wer Geld annimmt und wer Geld auch wieder auszahlt.
Ich habe 33 gewonnen. Sauber, Philipp, wir gehen raus, oder? Dann sind wir jetzt bei wie vielen?
Es kommt der spannende Teil, für den wir überhaupt hier sind.
Ich gebe jetzt meine Kontoverbindungsdaten an von meinem privaten Konto. Und dann wollen wir mal schauen, ob die DZ-Bank wirklich diese Kohle, die jetzt inkriminiert ist, überweist.
Macht sie nicht. Tatsächlich überweise ich mein Geld zwar an die DZ-Bank, dort allerdings auf das Konto eines Zahlungsdienstleisters, der das Geld anschließend weiterleitet. Meinen Gewinn bekomme ich anschließend nicht von der DZ-Bank überwiesen, sondern von einer niederländischen Bank, der ABN AMRO. Auch hier ist wieder der Zahlungsanbieter dazwischen geschaltet. Nach Aussage mehrerer Juristen haben beide Banken möglicherweise dennoch gegen deutsches Recht verstoßen. Später heißt es dazu von der DZ-Bank,
Wir unterhalten keine Kundenbeziehung zu Stake 7. Derzeit versuchen wir, den Vorgang aufzuklären.
Die ABM AMRO Bank erklärt auf Nachfrage, man äußere sich nicht zu Kundenbeziehungen. Unsere weiteren Recherchen zeigen, dass es für deutsche Banken offenbar nicht ungewöhnlich ist, den Geldtransfer für aus deutscher Sicht illegale Online-Casinos abzuwickeln. Die Banken erklärten dazu, man halte sich an alle deutschen Gesetze. Der Jurist und Glücksspielexperte Adams hatte uns gegenüber erklärt, dass deutsche Banken und Finanzdienstleister, die den Zahlungstransfer für illegales Online-Glücksspiel abwickeln, gegen deutsches Recht verstoßen. Die Bankenaufsicht BaFin kenne das Problem seit Jahren.
Die BaFin hat Angst, den ungehinderten Zahlungsstrom zu blockieren. Das gehört zu den schärfsten Sanktionsmitteln, die es sozusagen im Handel gibt, Zahlungsströme zu blockieren. Es ist aber auch das Wirksamste. Und Glücksspiel ist gefährlich. Glücksspiel ist mit anderen Verbrechen verwoben. Und deshalb sollte man verlangen, dass die BaFin sich wirklich Mühe gibt, die Banken zu zwingen, im Rahmen des Möglichen herauszubekommen, ob sie illegalem Glücksspiel dient. Und daran fehlt es.
Die BaFin sitzt in einem ehemaligen Bau des Bundesfinanzministeriums im Bonner Stadtteil Kastell.
Brauchen Sie einen Ausweis?
Ja, bitte.
In einem Raum, der noch mit Panzerglas gesichert ist, hat Raimund Rösler sein Büro. Er ist der zuständige BaFin-Direktor für den Bereich Bankenaufsicht.
Mir ist kein Fall bekannt, wo eine Bank wissentlich Dienstleistungen für definitiv illegale Anbieter durchführt. Wir als BaFin sind auch nicht in der Lage festzustellen, ob ein Glücksspielanbieter illegal am Markt agiert. Das ist nicht unsere Kompetenz. Dafür sind andere Behörden zuständig, nämlich Staatsanwaltschaften und die Länderaufsichtsbehörden.
Haben Sie aber schon mal Banken darauf hingewiesen, dass es unter Umständen in dem Bereich Probleme geben könnte?
Nein, wir warten immer noch auf eine Liste, die unterscheidet zwischen legalen und illegalen Anbietern und würden diese Liste natürlich den Banken zusenden und sie darauf hinwirken, dass sie nicht mit den darauf definierten illegalen Anbietern zusammenarbeiten.
Also warten?
Ja, warten ist der falsche Ausdruck. Nein. Wenn wir Hinweise von den zuständigen Behörden bekommen, dass Banken mit definitiv illegalen Anbietern zusammenarbeiten, dann werden wir als Bankenaufsicht selbstverständlich aktiv. Aber diese Hinweise haben wir bisher nicht.
Also doch warten. Und dann passiert das, worauf ich im Grunde seit Jahren gewartet habe. Der Mann, der in den vergangenen 9 Jahren für die deutsche Finanz- und Steuerpolitik und auch für die Bankenaufsicht verantwortlich war, sagt ein Interview zu. Der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble. Die Fragen stellen Vanessa Wormer von der Süddeutschen, Christoph Lüttgert vom Fernsehen und ich. Wir haben 30 Minuten Zeit. Frage 1. Vertreter der Europäischen Kommission haben sich über Jahre hinweg hinter vorgehaltener Hand darüber beschwert, dass Schäuble das Europäische Transparenzregister blockiert, also das Register, in dem alle wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen stehen. Weshalb hat Deutschland das Register blockiert?
Ich bin international derjenige, der am meisten, fragen Sie doch mal den Generalsekretär der OECD, der sagt immer, ohne Wolfgang Schäuble wäre da vieles von dem gar nicht auf den Weg gebracht worden. Und dann muss ich mir immer dann vorhalten lassen, ja, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig. Und wenn man hinterher nicht zu den Kompromissen steht, dann ist man nicht kompromissfähig und dann kriegt man gar nichts hin. Dann kann man nur schöne Sprüche klopfen, das ist auch schön. Dann ist man besser Journalist, dann kann man es kritisieren.
Letztlich hat Deutschland das Register dann eingeführt, auf Druck der EU. Zunächst stand im deutschen Gesetzesentwurf, dass jedermann hineinschauen kann. Doch das Bundesfinanzministerium schrieb den Entwurf kurzerhand wieder um. Heute dürfen nur noch berechtigt Interessierte im Register forschen. Der Finanzminister sei unter dem Druck der deutschen Wirtschaftslobby umgefallen, vermuten Kritiker. Noch ein Versuch.
Bei dem Transparenzregister wundert mich, dass in Ihrem Gesetzesvorschlag ja zunächst stand, dass die Öffentlichkeit Zugang haben soll. Nach dem, was wir gehört haben aus anderen Ressorts, wurde die Öffentlichkeit auf Ihr Drängen hin wieder rausgestrichen.
Hören Sie, ich kann Ihnen auch nicht zu jeder Einzelheit der Diskussion der letzten Jahre, in denen ich Finanzminister gewesen bin, ich weiß es auch gar nicht so ganz genau, im Einzelnen aber noch einmal, das Grundprinzip ist, wir haben internationale Vereinbarungen erreicht, das habe ich mehr getan als alle anderen.
Mit dem Transparenzregister scheinen wir also nicht weiterzukommen. Wir haben noch andere Fragen. Stichwort Bankenaufsicht BaFin. Die Behörde ist dem Bundesfinanzministerium angegliedert. Und sie ist darüber informiert, das zeigen unsere Recherchen, dass deutsche Banken den Zahlungsverkehr für illegale Glücksspielanbieter übernehmen, ohne dass sie dagegen einschreitet.
Der Zweck der BaFin ist nicht in erster Linie die Bekämpfung von illegalem Glücksspiel. Das ist übrigens Länderkompetenz. Die Länder haben auch die ausschließliche Gesetzgebung. Das müssen dann die Länder schon selber machen.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist doch eine der zentralen Aufgaben, die Ihnen auch speziell am Herzen lag in Ihrer Amtszeit, die Bekämpfung der Geldwäsche. Ja. Und kann man da nicht von der BaFin erwarten, dass sie einmal auf den Tisch schaut und sagt, was ist hier los?
Die BaFin hat Teilkompetenzen auch der Geldwäschebekämpfung, aber nicht die eigentlich. Für den Verwaltungsvollzug vor Ort bleiben nach der Ordnung des Grundgesetzes die Länder zuständig.
So richtig bringt mich auch diese Antwort nicht weiter. Natürlich will Wolfgang Schäuble auf Erfolge verweisen. Und tatsächlich hat sich im Kampf gegen Steueroasen in den vergangenen Jahren auch in Deutschland etwas bewegt. Zahlreiche Länder tauschen ab sofort Kontodaten untereinander aus. Steuerhinterziehung wird so vermutlich schwerer. Auch das Transparenzregister ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es viele Lücken hat. Und dann sagt Wolfgang Schäuble noch einen Satz, der mich sehr nachdenklich stimmt.
In der Finanzpolitik müssen Sie immer auch darauf achten, dass es insgesamt der wirtschaftlichen Entwicklung hilft. Wir haben 8 Jahre lang eine erfolgreiche Finanzpolitik gehabt, 8 Jahre Wirtschaftswachstum und das Ergebnis, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung, das ist auch nicht so schlecht.
Was wäre, wenn bestimmte Gesetze gegen Steueroasen und Geldwäsche der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland nicht helfen würden? Wenn beispielsweise volltransparente Besitzverhältnisse zwar wünschenswert im Kampf gegen Geldwäsche wären, aber gleichzeitig den Interessen des deutschen Mittelstandes völlig zuwiderliefen. Oder wenn eine harte Bankenaufsicht zwar die wildesten Auswüchse im Bankensektor verhindern, aber gleichzeitig den Standort Deutschland unattraktiv machen würde. Wäre es dann möglicherweise so, dass Deutschland, allen politischen Versprechen zum Trotz, den Kampf gegen das Schattenreich der Steueroasen zeitweilig aus den Augen verlieren würde, weil ihm die eigenen wirtschaftlichen Interessen wichtiger sind als das Allgemeinwohl? Und was wäre dann der moralische Unterschied zwischen Deutschland und, sagen wir, der Isle of Man?
Zweite These. Es gibt sozusagen, man könnte im Prinzip, wenn, dann kannst du noch weiter zu spinnen, sagen, es gibt immer jemanden, der von dieser Struktur, der ein Geschädigter dieser Geschäfte ist. Sei es mittelbar oder unmittelbar, sei es der Steuerzahler oder sei es ein Geschäftspartner, sei es ein Anleger oder sei es einfach nur ein Staat.
Wir sind hier mit unseren Recherchen vorerst am Ende. Was wird aus den Paradise Papers folgen? Rücktritte, Ermittlungen, gähnende Langeweile, alles ist möglich. Mit Sicherheit werden weltweit einige Strafverfahren aufgenommen. Und es wäre zumindest zu wünschen, dass einige Konzerne aufgrund des öffentlichen Drucks ihre Steuerpraxis überdenken. Im besten Fall werden die Recherchen auch politischen Widerhall finden. Unsere Recherchen werden die Steueroasen dieser Welt wahrscheinlich nicht trockenlegen. Aber wir kommen dem Ziel vielleicht einen Schritt näher. Und aus unserer Berichterstattung werden sich neue Fragen ergeben. Aus den Fragen werden neue Rechercheprojekte. Und höchstwahrscheinlich werden wir auch zu denen nicht Nein sagen. Und irgendwann dazwischen gehen wir im Team in irgendeine kleine Kneipe auf dem Kiez und hauen unseren Gesamtgewinn aus dem Glücksspiel für Schnaps auf den Kopf. 20,55 Euro. Cheers.
Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan-Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner. Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz. Ton und Technik Christian Alpen, Nicole Graul und Joachim Henning. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Christoph Heinzle. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.